Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Puff.
Hi, Martin.
Guten Tag, Walter.
Guten Tag.
Geht es dir gut?
Ja, mir geht's gut, danke. Magst du das Hintergrundbild, das Henry für uns gestaltete?
Es ist sehr schön.
Ich denke, dass man den Minutenzeiger etwas näher zur Mitternacht rücken könnte.
Da bin ich bei dir.
Eine Sekunde oder wie viele?
Ja, 23 Uhr 59 und 59 Sekunden.
59:59. Mir fällt auf, dass die Farbe sich im Vergleich zu unserem letzten Bild verändert hat.
Ein bisschen finsterer.
Es war eher rot. Jetzt ist es dunkelblau.
Ja, es wird dunkler.
Ja, es wird dunkler. Nun gut, wir sind mit den Jesuiten und ihrem... noch nicht durch.
Mit ihrem Mumpitz.
Mumpitz ist ein schönes Wort, danke Martin. Also wie begannen sie diese Spiritualität in den Mainstream einzuführen? Also wie setzten sie es in die Praxis um?
Nun, können wir kurz wiederholen, was wir in der letzten Folge sahen? Wir haben gezeigt, wie sie diese Spiritualität von Loyola benutzten, um die protestantischen Kirchen zu unterwandern.
Ja, ich denke, dass wir beten müssen, Martin.
Oh, natürlich.
Das dürfen wir nicht ohne Gebet beginnen.
Es ist sehr wichtig, das zu tun. Unser himmlischer Vater, wir sind so dankbar, dass wir die Bibel haben, die du gemacht und in unsere Hand gegeben hast, sodass wir erkennen können, was da vor sich geht. So bitten wir dich auch bei diesem Gespräch, dass du wieder unseren Geist erhältst und dabei hilfst, dass wir erkennen und unterscheiden können. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Nun, Robert Schuller war ein weiterer 33-Grad-Freimaurer. Er ließ dieses Gebäude, diese Kristallkathedrale, errichten. Und er erbat den Segen des Papstes für dieses Gebäude. Was natürlich sehr erhellend ist. Und er liebte es, sich über die Macht des positiven Denkens auszulassen, das er von seinem Mentor Norman Vincent Peale erhalten hatte, der seinerseits ein weiterer 33-Grad-Freimaurer war. Wir wissen, dass sie beim Erreichen des 33. Grades wissen, dass Luzifer ihr wahrer Gott ist. Schuller liebte auch seine Gewänder und liebte es, in seinen Roben in Erscheinung zu treten und zu handeln. Er hatte mal eine größere Auseinandersetzung mit einem Flugbegleiter. Ich weiß nicht, was sie machten. Vielleicht zerknitterten sie eine Ecke der Robe, als sie sie ins Staufach legten. Das machte dann in den Nachrichten die Runde. Gewänder, die eigene Erscheinung und die päpstliche Anerkennung waren all diesen Personen sehr wichtig. Aber ihre Lehren waren natürlich von den Jesuiten inspiriert. Also, wie bekommen wir diese Spiritualitätsgeschichte geregelt? Paul Yonggi Cho, der größten Kirche in Südkorea vorsteht, schrieb ein Buch mit dem Titel »Die vierte Dimension«. Die Kirche ist natürlich eine charismatische Kirche. Im Vorwort zu diesem Buch schrieb Robert Schuller in Bezug auf Visualisierung Folgendes. »Ich entdeckte die Realität dieser dynamischen Dimension«, der vierten Dimension im Gebet, die durch die Visualisierung kommt. Versuchen Sie nicht, es zu verstehen. Beginnen Sie einfach, es zu genießen. Es ist wahr. Es funktioniert. Ich habe es ausprobiert. Also haben wir da die Spiritualität von Ignatius?
Hundertprozentig.
Und er war natürlich der Mentor von Rick Warren.
Da haben wir es.
Der zum Vater des Protestantismus wurde. Also diesen Vater brauche ich wirklich nicht.
Nein. Und das ist so wichtig. Eigentlich hätten wir die erste Einblendung mit dem Zitat von der letzten Folge nochmals zeigen sollen. Wie wichtig doch der Protestantismus ist, der von Gott kommt.
Ja, er ist von Gott. Und das hier ist von unten. Und natürlich schrieb Rick Warren sein bekanntes Buch, das in jeder Denomination kursierte. Sogar viele in unserer eigenen Denomination verwendeten es zu meinem blanken Entsetzen. Aber was soll's? So funktioniert der menschliche Geist. Dieses Buch Leben mit Vision. Und alles dreht sich da um die Soziallehre.
So ist es.
Um all diese Dinge. Wir werden es gleich noch sehen. Die Zerstörung und Zerschlagung des Protestantismus durch die Jesuiten, der diabolischsten Organisation, die je diese Erde befleckte.
Und das sagst jetzt nicht du, sondern das ist inspiriert.
Ja, sehr inspiriert. Visualisierung ist Hypnose, Martin. Und hier sind die Zitate dazu. Der Psychologe Michael Jabko erklärt, oft sind sich Therapeuten gar nicht bewusst, dass sie Hypnose durchführen. Sie machen etwas, was sie geführte Imagination nennen, was Visualisierung ist oder geführte Meditation, die alle sehr etablierten Hypnosetechniken sind. Die charismatischen Verkündiger wie Benny Hinn, sie alle nutzen das und alle fallen sie hin, was man vom Geist erschlagen werden nennt. Nein, es ist ein durch dämonische Aktivitäten erschlagen werden durch Hypnose, also die mystische Erfahrung. Hier hat man einen sehr interessanten Artikel, in dem es um Carl Jung geht. Es wird berichtet, wie seine Erfahrungen zustande kamen. Der Schweizer Psychiater Carl Jung, der wesentlich zur Psychotherapie beigetragen hatte, entwickelte die Fähigkeit, aus tiefer Imagination Visionen zu erhalten. Das ist die Spiritualität des Ignatius. Während einige diese Erkundigungen als mystische Erfahrung bezeichnen und wieder andere sagen würden, dass sie mehr dem ähneln, was Künstler des kreativen Denkens tun. Zusätzlich zu diesen Erfahrungen hatte Jung einige spontane Visionen, als er sich von einem Herzanfall im Alter von 69 Jahren erholte. Alle seine Visionen sind detailliert in seinem Buch Erinnerungen, Träume, Gedanken beschrieben. Also das war etwas, was auch Ignatius Loyola erlebte. Und denkt daran, dass wir aus geschichtlichen Quellen zitierten. Und er erlebte die chimärischen Erscheinungen. Er wurde von der Geisterwelt geführt und das Wort wurde verneint. Jung nutzt eine Visualisierungstechnik, von der er herausgefunden hatte, dass sie ihm half, tiefer in die aktive Imagination hineinzugehen. Diese Technik ist eine realistische Visualisierung, wie man eine große Distanz herabsteigt. Ist es nicht interessant, dass man immer nach unten geht und niemals hinauf? In dieser Erfahrung stellt er sich vor, dass er gute 300 Meter hinabstieg. Alice im Wunderland geht auch hinunter und bekommt so Inspiration von unten und nicht von oben. Dort entdeckt er einen kosmischen Abgrund. Das ist dort, wo der Teufel wohnt, Martin. Als nächstes sieht er etwas wie einen Mondkrater und daraufhin hat er das Gefühl, dass er sich im Land der Toten befindet. Er sieht dann eine biblische Gestalt, einen alten Mann, stimmt's? Es stellt sich heraus, dass der alte Mann Elia und das Mädchen, das bei ihm ist, Salome ist. Und er grübelt nach, was für ein kosmisches Gespann. Vergiss nicht, dass Salome vor Herodes tanzte und das Haupt von Johannes dem Täufer erbat.
Genau.
Also die Elia-Botschaft und Salome sind wie Yin und Yang. Sie passen einfach nicht zusammen. Aber Elia erzählt Jung, dass er und Salome für alle Ewigkeit zusammengehören. Das ist eine Yin-Yang-Philosophie. Noch ein dritter ist bei den Zweien, nämlich eine große, schwarze Schlange. Das hört sich sehr realistisch an. Jung hält sich dicht an Elia und hält Abstand von Salome. Ja, er fühlt sich also mehr zum weißen Spiritismus als zum schwarzen Spiritismus hingezogen. Martin, das ist ja alles dämonisches Zeug. Nun, die Universität von St. Louis. Es wird die ignatische Passion praktiziert. Das ist faszinierend. Sie fragen nach Carl Jung und den geistlichen Übungen von Ignatius Loyola. Ist das nicht interessant?
Das sagt einem doch etwas.
Das ist die St. Louis Universität. Moderator ist Anthony T. Moore mit Doktorgrad, ist Sonderassistent des Präsidenten der Georgetown University in Washington, D.C. Haben wir wieder überall unsere Jesuiten?
Überall. Man wird nichts davon ohne sie finden.
Immer sind sie in diesen dunklen Untergrundgängen und üben dort ihre üblen Aktivitäten aus, was immer diese sein mögen. Was haben sich ein Schweizer Psychoanalytiker und ein spanischer Mystiker aus dem 16. Jahrhundert zu sagen? Dieser Workshop gründet sich auf die Prämisse, dass Carl Jung einen einzigartig kompatiblen psychologischen Rahmen für das Verständnis der Dynamik der geistlichen Übung von Ignatius Loyola bietet. Ich glaube nicht, dass wir mehr lesen müssen.
Nein, ich meine, Allein schon das zeigt es einem doch schon. Der gleiche Geist führt hier.
Wohin führt er? Lass uns den letzten Satz lesen. Es führt einem zu seinem authentischen Ich. Da hat man es wieder. Wobei es die unbewusste psychische Energie und das Hören des Rufs des Königs verbindet. Und wer ist der König? Der Papst. Ja. Nicht Jesus Christus.
Nein, aber man muss wissen, wie sie Sachen ausdrücken. Du hast das in der letzten Folge mit dem jesuitischen General erwähnt, dass man ein Urteilsvermögen haben kann. Und das Urteilsvermögen wird wieder wie auch hier vom Ich, von einem Selbst kommen.
Kannst du dir Elia und Salome in dieser ewig währenden Verbindung vorstellen?
Nein.
Gut und Böse, die Seite an Seite leben, durch ein inniges gegenseitiges Band miteinander verbunden? Kannst du dir etwas derartiges vorstellen? Lass es uns auf den Rest der Medien ausdehnen. Die Website von Oprah Winfrey bewirbt einen Kurs in Wundern. Nun, ein Kurs in Wundern wurde, wie man weiß, von Helen Suckman geschrieben. Sie war eine Psychologin. Man hat also die Psychologie-Jungs, die in die mystische Welt eindringt. Dann wird man ein anderer Christus. Man wird Christus. Und dann kann man alles, was er tut, noch besser machen. Alles, was er tun kann, kann man selbst besser machen. Das ist so erbärmlich. Das ist einfach unglaublich. Laut Marianne ist ein Kurs in Wundern ein Programm spiritueller Psychotherapie zum Selbststudium, das 3 Bände umfasst. Es ist keine Religion, sondern eher eine psychologische Grundlage zum Trainieren der Gedanken zu universalen geistlichen Themen. Man wird Christus, man wird zu Gott. Das ist eine Lehre der Schlange.
Und schau, besonders in der modernen Zeit, in den letzten 20 Jahren, wurde dieses psychologische Training und all das, diese Art von Büchern, also das ist heute noch so weit verbreitet. Jeder.
Ja.
Denn es gründet sich nicht auf Religion, aber es lehrt einen etwas über einen selbst, wie man selbst besser wird.
Weißt du, Oprah Winfrey präsentiert immer diese christlichen Glauben. Und sie lädt Sprecher aus einer großen Bandbreite ein, einschließlich derer, die tatsächlich die Wahrheit kennen. Und wirft das alles in einen großen ökumenischen Topf und macht daraus einen Eintopf. Lass uns sehen, was sie zu sagen hat. Die Macht der Meditation. Oprah und Life Coach. Und da hat man wieder einen Coach. Cheryl Richardson sprechen über die Wichtigkeit der Meditation und erklären, wie man anfangen kann, sich selbst zu zentrieren. Alles kommt von hier, wo doch nichts als Bosheit steckt, jedenfalls laut der Schrift. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn in den nächsten 5 Minuten nichts Wundersames passiert. Solange Sie 5 Minuten stille Zeit mit sich selbst verbringen und einfach Ihre Vision nach innen richten. Was Ihnen Ihre geschlossenen Augen zu tun erlauben, haben Sie es geschafft. Sie haben etwas sehr, sehr Wichtiges erreicht. In der Tat wahrscheinlich eines der wichtigsten Dinge in Ihrem Leben. Ich werde jetzt eine 5-Minuten-Meditation machen, eine geführte Visualisierung. Spiritualität des Ignatius. Wir sahen es erst von der Universität, dass es ein und dasselbe ist. Sie wollen vielleicht Dinge um sich herum auf den Boden legen. Machen Sie es sich bequem. Setzen Sie sich so hin, dass Sie sich wohlfühlen. Oprah sagt dann zu ihr, also fangen Sie einfach da an und Sie werden überrascht sein, welche Disziplin daraus erwächst, das regelmäßig zu tun, wie Ihr Leben anfängt, sich für Sie anders zu entfalten. Ich nenne es, sich in mir selbst zentrieren. Ich zentriere mich lieber auf Christus.
Gewiss doch.
Martin, wir zeigten schon zuvor, dass die Art von Übungen heutzutage von denen in hohen politischen Positionen praktiziert werden. Lass uns das der Vollständigkeit halber kurz erneut betrachten.
Sie haben 4 Monate gekriegt, die Ihnen bevorstehen. Was wollen Sie in dieser Zeit machen? Was werden Sie lesen? Womit werden Sie Ihre Zeit verbringen? Nun, ich habe ein vorgeschriebenes Programm. Unter den gegebenen Umständen werde ich damit fortfahren. Ich mache viel geistliche Übungen, die dem heiligen Ignatius von Loyola folgen. Unterschiedliche geistige Übungen, die aus der katholischen Kirche kommen, obwohl ich ich würde tatsächlich sagen, wenn man auf unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus schaut, würde ich mich selbst als einen Vorchristen nennen. Ich würde seinen Namen nicht beleidigen wollen, indem ich sage, dass ich ein Christ bin, in Anbetracht des knallharten und sehr hohen Standards.
Also ist das etwas, was in unserer Zeit verschwunden ist, Martin? Oder ist das quicklebendig und lebt in Washington?
Genau. Das ist exzellent formuliert, denn genau so ist es. Menschen sagen da gern, ach nein, das ist willkürlich.
Nein.
Nein, tut mir leid.
Okay, nun, was ist mit Sport? Das ist auch etwas, was einen in einen Zustand ohne Verstand versetzt.
Oh, das ist ein heikles Thema.
Ja, denn man hüpft auf und ab. Wenn jemand ein Tor schießt oder was auch immer. Und man verfällt in eine tiefe Depression, wenn jemand anderes ein Tor schießt.
Ja.
Ein Tor ist ein Tor. Warum ist man nicht glücklich, wenn mehr Treffer im Netz landen?
Ja, so sollte es sein. Wenn man wirklich darüber nachdenkt, wenn es eine christliche Grundlage hätte, wenn man einen Sport mit christlicher Grundlage hätte, wäre es genauso. Alle würden zusammenarbeiten, um das Gleiche zu tun. Und alle würden sich gegenseitig anfeuern.
Ich glaube, wenn wir alle Spielfelder umpflügen und Kartoffeln pflanzen würden, wäre das eine hervorragende Sache. Zumindest hätten die Leute etwas zu essen.
Das hört sich bekannt an. Ich habe das schon einmal gehört.
Die Jesuiten und Sport. Sie sind diejenigen in der Regierung. Sie sind diejenigen hinter den Profisportarten. Der Eigentümer der Pittsburgh Steelers ist ein Ritter von Malta. Der Eigentümer der Detroit Lions ist ein Ritter von Malta. Alle großen Eigentümer dieser Ballclubs sind meistenteils Ritter von Malta. Und sie putschen die Menschen in diesem Rummel um Spiele und Sport auf, während sie eifrig am Werk sind, eine Tyrannei zu schaffen. Das kommt von The Black Pope. Einfach wieder eine weitere Bestätigung, dass Sport wirklich eine andere Form der Anbetung ist.
Na sicher doch. Nun, da gibt es einen Clip, in dem Madonna darüber sprach, dass sie die Zeremonie, wie sie es nannte, machen sollte.
Ja.
Die Hauptpredigt im Allerheiligsten. Und das passierte alles beim Super Bowl.
Richtig. Also das ist alles Teil der jesuitischen Spiritualität. Zieh den Geist weg von der Schrift. Fokussiere ihn auf römische Spiele.
Ja.
Er wird es in der Kirche tun. Er wird es in der Arena tun. Er wird es im Kino tun. Und er wird es im Weißen Haus und in den Regierungssälen tun. Visualisierung im Sport. Wir müssen da nicht groß ins Detail gehen, aber so passiert das wirklich. Es ist mehr das Training des Denkens als alles andere.
Als ich die Ausbildung abschloss, so etwa mit 30 Jahren, hatte ich diesen Drang, weil ich Leichtathletik liebte. Also ging ich und trainierte und machte Masters Athletics. Unser Coach...
Eine interessante Bezeichnung.
Ja.
Euer Coach.
Wir machten tatsächlich Visualisierung für die Psychologie. Wir legten uns hin und es wurde Musik gespielt. Eines der besten Lieder, das sie immer wieder verwendeten, abhängig von der Aktivität, die man macht, ist Chariots of Fire.
Aha.
Also man hört der Musik zu und visualisiert das ganze eigene Rennen und wie man am Ende gewinnt. So wird man darin trainiert.
Ja, genau das machen sie. Das eigene Selbstvertrauen, Stärke oder Konzentration werden verbessert. Trainieren Sie großartig, aber bringen nur schlechte Leistung in Wettkämpfen? Fühlen Sie sich manchmal kurz vor dem Wettkampf körperlich krank? Oder wollen Sie sich einfach verbessern und weiter vorankommen? Folgendes kommt zur Anwendung. Man stellt sich mental vor, wie man Höchstleistung erbringt. Genau das, was du gerade sagtest. Und das ist ein großer Teil der Vorbereitung, besonders für Athleten bei Olympia.
Sicher doch.
Effektive Visualisierung ist die Antwort, um die meisten Probleme von Triathleten zu überwinden. Die Hauptgründe, warum das Aufnehmen der täglichen Visualisierung so erfolgreich ist, liegen in der automatischen Entspannung. Die hypnotische Aufnahme versetzt sie in einen einfachen und automatischen Entspannungszustand. Also du hörst dir diese Musik an. Und sie wird täglich wirkungsvoller. Die Aufnahme wurde so konzipiert, dass sie mit jedem Tag stärker und effektiver wird. Es kann sogar funktionieren, wenn sie schlafen. Sogar wenn sie einschlafen, während sie in der Aufnahme zuhören, erhalten sie immer noch die subliminalen Vorteile. Ihr Unterbewusstsein ist für Suggestion am offensten, wenn sie schlafen oder entspannt sind. Also dein bestes Training findet während deines Schlafens statt.
Weil es eine Sache der Gedanken ist.
Ja. Nun gut, sehen wir uns einige Leute an, die damit zu tun haben. Hier haben wir die Website Swim Psychology und Craig Townsend. Er ist der Direktor und er hat ein Diplom in klinischer Hypnose. Es ist also Hypnose.
So ist es.
Also Hypnose, Martin. Wenn etwas deinen Verstand übernimmt und das nicht Gott ist, dann ist es ein Dämon. Diese Techniken, ja, die sie bei Schwimmern oder Athleten anwenden, sie trainieren alle diese Leute. Hier ist ein weiterer Trainer und er verwendet Visualisierung. Sie hat Millionen geholfen. Der Artikel sagt, er ist ein klinischer Psychologe, der mit Olympia-Athleten und dem Team Kanada gearbeitet hat. Und so weiter und so weiter. Sie wenden diese Techniken an. Sie bringen also Philosophie und Psychologie zusammen.
Nun, man würde doch denken, dass das der letzte Ort wäre, wo so etwas passiert. Und Sport, also man denkt doch, das sei eine gute Sache, denn man stellt sich selbst in einer guten Situation vor, wie man einen Wettkampf gewinnt und es ist einfach ein Training der Gedanken. Das
Richtig.
Hört sich doch harmlos an.
Ja, und jetzt nimmt die gleiche Technik und versetzt sie in einen geistlichen Bereich.
Es ist spirituell.
Ja, schon, aber sie wissen es nicht.
Stimmt.
Jetzt bringt man es in einen spirituellen Bereich. Und dabei spielt es keine Rolle, ob es hinduistisch oder buddhistisch ist. Oder ob es katholisch oder charismatisch ist. Es ist das gleiche Prinzip. Lass uns einen Blick auf das New Age Forschungszentrum der aufgestiegenen Meister werfen. Sie wenden Visualisierung an, denn das ist Juwelen der aufgestiegenen Meister. Nennen wir sie doch aufgestiegene Dämonen. Genau genommen sind es abgestiegene Dämonen. Sie sind nie aufgestiegen, sie kommen immer aus dem Abgrund. Wahre Visualisierung ist Gottes Merkmal und Sehvermögen, das im Verstand des Menschen wirkt. Nun, das ist ein anderer Gott. Wenn jemand sich bewusst in seinen Gedanken ein Verlangen ausmalt, von dem er möchte, dass es sich erfüllt, wendet er eines der erfolgreichsten Mittel an, um es in seine sichtbare, fühlbare Erfahrung zu bringen. Sie machen das in der Wirtschaft. Sie sagen einem, dass man visualisieren soll, dass man einen Haufen Geld bekommt.
Erfolgreich ist.
Und dann wird man es bekommen. Es ist eine sehr gefährliche Sache, das zu tun.
So Mitte des ersten Jahrzehnts, im neuen Jahrtausend, kam ein Buch mit dem Titel The Secret heraus. Es ging um positives Denken. Und je positiver man selbst denkt, desto mehr wird man etwas anziehen.
Geld.
Ja, Geld. Und auch mehr Erfolg auf sich ziehen. Das war eine Riesensache in der Welt. Sie machten dazu sogar Kurse, glaube ich. Es ist also die gleiche New Age-Philosophie wie das.
Es ist... Wie soll ich es ausdrücken? Es ist sehr tröstlich. Denn nehmen wir an, man hat ein Problem und man beginnt damit zu visualisieren, dass dieses Problem auf diese und jene Art gelöst wird. Dann verlässt man sich auf diese Dinge, dass sie einen erhalten. Und man wartet darauf, dass die Lösung einen entgegenkommt.
Ja, das tut man.
Der Sieg oder das Geld oder jenes und die große Gelegenheit. Es ist, nennen wir es eine Krücke, auf die man sich stützt, damit sie einen durch die holprigen Zeiten bringt. Mein Gott wird sich um all eure Nöten kümmern. Müssen wir das also tun?
Nein.
Und wenn wir es getan haben, ich denke, jeder hat es.
Ja.
Jeder hat diese Momente, in denen er Erfolg bei etwas visualisiert, bei dem er nur einen Sumpf an Misserfolgen hatte. Es ist eine nette Ausflucht. Eine andere Ausflucht ist der Begriff nach einem Roman.
Ja.
Oder nach einem Film zu greifen. Den Verstand ausschalten und das flackernde Licht übernehmen lassen, was übrigens Hypnose ist.
So ist es.
Wenn man sich die alte Definition von Hypnose ansieht, war es ein verdunkelter Raum mit einem flackernden Bildschirm. Das ist ein
genau
Film.
Genau das.
Es versetzt einen in einen veränderten Bewusstseinszustand und dann kommen diese Ideen herein. Wenn man die Leute draußen fragt, können sie sich oft nicht einmal erinnern.
Genau.
Sie wissen nicht, was vorgeht. Also das ist sehr, sehr gefährlich. Also wir sollten in Wirklichkeit aktiv dagegen arbeiten.
Gibt es da nicht ein Zitat? Bewache deinen Verstand?
Ja, die Zugänge zu seinem Innenleben. Also wahre Visualisierung ist ein Merkmal Gottes, wirklich? Der Okkultismus hat immer drei Techniken beinhaltet, um die Realität zu verändern und zu erschaffen. Denken, Sprechen und Visualisierung. Das ist aus dem Buch Occult Evasion von Dave Hunt. Das passiert also in der Welt und wird von jesuitischem Denken eingeführt.
Es ist schon verrückt. Da sieht man die gleichen Übungen, die sie im Sport anwenden, im New Age, und jetzt wird es auch in christlichen Denominationen verwendet.
Richtig. Robert Schuller lehrte, das Problem der Kirche besteht darin, dass es jahrhundertelang eine gottzentrierte Theologie hatte, während sie eine braucht, die menschenzentriert ist. Das kommt aus Self-Esteem, the New Reformation. Das sind seine eigenen Worte. Die Frage stellt sich, woher er diese Idee hat. Zum Schluss des Zweiten Vatikanismus sagte Papst Paul VI. Den Bischöfen, dass die Kirche beschlossen hatte, sich für den Menschen zu entscheiden, um ihm zu helfen, sein Heim auf dieser Erde zu bauen. Martin, was sagt die Bibel uns? Sollten wir?
Mein Reich ist nicht von dieser Welt.
Ja, nicht von dieser Welt. Der Mensch mit seinen Vorstellungen, seinen Zielen, der Mensch mit seinen Hoffnungen und Ängsten, der Mensch in seinen Problemen und Leiden, das stand im Zentrum des kirchlichen Interesses, sagte der Papst seinen Bischöfen. Das ist also ein Thema des Zweiten Vatikanums. Und es nimmt das ganze Verlangen weg, mit Jesus in einem besseren Reich zu sein. Es geht um die soziale Gerechtigkeit. Also Schuller begann zu sagen, sie wissen nicht, welche Macht sie in sich haben. Sie machen die Welt zu dem, was sie sich aussuchen. Ja, sie können ihre Welt zu allem machen, was sie haben wollen.
Nochmals, das sind die Einflüsse, die Donald Trump in seinem Denken beeinflussten.
Richtig.
Und man kann es sehen.
Und es kommt über die 33-Grad-Freimaurer, wie wir schon sagten. Norman Vincent Peale. Schuller sagte, es ist für die Protestanten an der Zeit, zum Hirten zu gehen. Wobei er über den Papst sprach. Und zu sagen, was müssen wir tun, um nach Hause zu kommen? Anders gesagt, was tun wir, um den Protestantismus zu beenden? Ist das nicht das Ziel der Jesuiten?
Das ist es zu 100%.
Als Schuller den Bau seiner Kristallkathedrale plante, unternahm er einen besonderen Trip nach Rom, um den Segen des Papstes für die Baupläne zu bitten. Hier ist das Zitat für das, was ich vorhin sagte. Martin, das sollten wir uns doch gründlich einprägen. Wahre Meditation gründet sich stets aufs Wort.
So ist es.
Und es gibt eine falsche Meditation, die sich auf Verblödung gründet.
Oder da sitzen und eine Stunde lang ein Wort wiederholen.
Oder einer Mantramusik zuhören und mechanisch gehirntot zu werden. Psalm 119, Vers 148. Meine Augen kommen den Nachtwachen zuvor, damit ich nachsinne über dein Wort. Das macht man, indem man liest und fragt, was bedeutet das, Herr? Meditation im Sinne von Nachdenken und nicht, gib mir ein Erlebnis. Lass es mich riechen und lass es mich schmecken. Lass es mich berühren, lass es mich hören, was du sagst. Ich möchte es nicht lesen, sag es mir einfach ins Ohr.
Jetzt sprichst du etwas an, wo es ernst wird.
Ja.
Mit den Sinnen.
Wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager, in den Nachtwachen nachsinne über dich. Und ich sinne nach über alle deine Werke und erwäge deine großen Taten. Es ist ein aktives Prinzip und kein verblödeter Gaga-Zustand.
Nein. Wenn man im Bett liegt und nachts aufwacht, kann man darüber nachdenken, was man in der Bibel gelesen hat, und dann meditiert man.
Richtig. Nun, was bedeutet dieses Wort meditieren? Siak. Es ist eine einfache Wurzel, nachdenken, überlegen, das heißt folglich sich mit sich selbst unterhalten und somit laut oder transitiv äußern, vertraut sprechen, klagen, erklären, meditieren, grübeln, beten, sprechen, reden. Rede mit Gott durch sein Wort.
Ja, das Wort. Nachsinnen, überlegen.
Es bedeutet nicht ohne Verstand. Wo immer
Nein.
der Geist hinführt, folge einfach. Die Bibel sagt, prüfe die Geister.
Ja, und weißt du, wenn man es einfach treiben lässt, denn ich weiß, dass das auch gemacht wird, dass man einen Abschnitt in der Bibel liest, etwa einen Teil im Neuen Testament, wo Jesus mit seinen Jüngern war, und dann muss man sich imaginär in diese Situation hineindenken. Dann muss man zuhören, was vor sich geht und was Jesus einem sagen will und was sie einem sagen wollen. Man muss riechen, so wird es von diesen Leuten
gemacht.
Das
ist die Spiritualität des Ignatius.
So ist es, aber unter einem
christlichen
Mäntelchen.
2. Timotheus Kapitel 3, 1-5. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerig, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Wir kennen den Vers, Martin. Aber das wird geschehen.
Es ist erstaunlich. Wieder wird eines als erstes erwähnt, das eigene Ich. Ist das nicht das, was einem die ganze Zeit gesagt wird?
Das wird einem gesagt. Lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dann heißt es, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottes Furcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Das heißt, sie schauen eher nach innen als ins Wort Gottes.
Ja.
Von solchen wende dich ab, sagt die Bibel. In Für die Gemeinde geschrieben lesen wir, das stammt von 1888, indem du auf Christus schaust, wirst du verändert werden, bis dir dein alter Stolz ebenso zuwider ist wie deine frühere Eitelkeit und Überheblichkeit, deine Selbstgerechtigkeit und dein Unglaube. Du wirst diese Sünden als wertlose Lasten abwerfen und voller Demut, Bescheidenheit und Vertrauen vor Gott wandeln. Du wirst Liebe üben, Geduld, Sanftmut, Güte, Vergebung und alle Gnadengaben, die einem Kind Gottes zu eigen sind. Und schließlich wirst du einen Platz unter den Geheiligten und Heiligen finden. Das ist das Gegenteil.
Das völlige
Gegenteil von dem, was passiert.
Ich liebe, was sie hier aussagt. Du wirst das Frühere hassen.
Ja, man muss das hassen, was man früher so machte.
Ist es. Wenn ich mir überlege, ich müsste zurückgehen und diese Art von Visualisierung erneut machen, ist mir das widerwärtig. Ich möchte es nicht, weil man ja von sich selbst abgekoppelt wird.
Und wenn man es gemacht hat, dann sollte man Gott um Vergebung bitten und darum, es zu überwinden und niemals wieder zu tun.
Genau.
Genau durch diesen Weg der Selbstwertschätzung und Autonomie wird Satan versuchen, Gottes Volk zu umgarnen. Martin, ist das passiert?
Man kann es bei der ganzen Welt sehen.
Es ist bei der ganzen Welt passiert. Wir haben diese Warnung bekommen. Es steht nicht nur da, sondern in der Bibel. Das ist ein sehr, sehr ernstes Thema. Heben wir es auf die nächste Stufe, was dann Willow Creek wäre. Bill Hybels, wessen Schüler war er?
Schulers Schüler.
Wieder. Man hat einen Coach, der einen Coach hat, der zum Papst läuft, um dessen Segen zu bekommen.
So ist es. Also man hat das ganze System in Gang gebracht.
Man hat das ganze System, also lassen wir doch Kinder formen. Die neue Terminologie verstehen. Was sind ihre Begriffe? Wenn man auf ihre Website geht, das ist deren Website, wir denken uns das Zeug nicht aus.
Also wenn man diese Worte jetzt liest und sie jemals wieder hört oder liest, sollte man
einen Ausschlag bekommen.
Ja.
In Nesselsucht ausbrechen. Visualisierung, Formation, Mentoring. Wenn ich das höre, wird mir übel.
Ja.
Spirituelle Leitung, Konsens, Ökumene, seismische Verschiebungen. Wir werden über seismische Verschiebungen sprechen, aber in einem völlig anderen Kontext als dieser Unsinn. Interspirituelle Gemeinschaft, das sich verändernde Gesicht der Anbetung, das Eindämmen der Flut. Das Eindämmen welcher Flut? Was wird denn gelernt? Meditationspromoterin Carrie Wyatt Kent schreibt positiv über monastische Gemeinschaften.
Wie du sagtest.
Wir sind zurück bei den Zellen. Und die Emerging Church. Das Wiederentdecken der spirituellen Formation. Möchte ich wirklich wiederentdecken, was Ignatius in seinen launenhaften, erbärmlichen Zuständen machte, in denen er sich befand? Und dann natürlich die spirituelle Formation und die Praktiken und all das haben sich bereits als Mainstream etabliert. Dann zitieren sie Bücher wie How Big Is Your God von dem Jesuitenpriester Paul Coutinho. Martin, diese Jesuiten sind im ganzen Gebälk. Wie die Holzwürmer, die die Balken fressen, bis das Haus zusammenfällt.
Das ist eine sehr gute Analogie. Denn wenn man hinschaut, sieht man sie nicht.
Man sieht sie nicht. Dann, wenn die ganze Decke herunterkommt, ist man weg. Okay, Martin, hier ist einer meiner Lieblinge, aber nicht in einem positiven Sinn, sondern eher im Sinn absoluter Abneigung zu dem, was der Mann zu sagen hat oder wofür er steht. Er ist ein Franziskanerpater. Nennen wir ihn einen Priester im römisch-katholischen System. Er mag Bongos, Tänzer und spricht über einen Vater-Mutter-Gott und so weiter und so weiter. Rohr veränderte einige der Gebete in der Liturgie der Eucharistie. Zu Beginn der Präfation betete er Vater und Mutter-Gott. Woher hat er diesen Unsinn? Das ist das Gleiche wie das Mormonentum. Auch sie glauben an Mutter Gott. Und vor der Segnung der Hostie sagte er, bevor er dem Tode überantwortet wurde, einem Tod, den er bejahte. Und vor der Segnung des Weines betete Rohr, als das Mahl beendet war, dankte er dir und pries dich, gab dem Kelch seinen Geliebten. Nach der Segnung sagte Rohr, dass das Blut Christi für dich ausgegossen wird und für alle. Und so wirst du wissen, deine Sünde sind dir vergeben. Im Gebet für die Verstorbenen nannte er sie. Deine besonders Geliebten, die jetzt schon beim Herrn sind. Das ist Spiritismus.
So ist es. Die Unsterblichkeit der Seele.
Das ist Schlangenreligion, vermischt mit Tierreligion, die der Religion des falschen Propheten als Wein serviert wird.
Ja, und das ist das ganze Konglomerat.
Ja, das ganze Konglomerat Babylons. Gefallen ist Babylon. Sie ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Ich hoffe, dass das klar wird.
Und ich hoffe, dass wir es wieder deutlich machen können. Oder es doch deutlich machen. Das ist der gefallene Protestantismus. Kirchen, die sich anschließen und wir haben es gesehen.
Auf jeden Fall. Und dann sprach er ein Geleitwort für das Vaterunser. Und jetzt, da wir wissen, dass wir eher eins denn viele sind, obwohl wir aus verschiedenen Orten und Rassen kommen, teilen wir den gleichen Vater, Mutter, Gott. Mit Verlaub, ich teile diesen Vater, Mutter, Gott nicht.
Nein.
Ich möchte nicht von der Partie sein. Wir rufen gemeinsam unseren Gott an mit den Worten, die Jesus uns gab. Unser Vater, der du bist im Himmel. Jetzt hat man einfach diese Gottheit neu definiert und sie zu einer Yin-Yang-androgynen Gottheit gemacht. Und der Einzige, der diese Parameter auf sich vereint, ist Baphomet, Luzifer, ein Dämon, Satan.
Hat Rom sich also verändert?
Nein. Sie sind schlimmer geworden. Sehen wir uns einfach ein paar seiner Lehren an. Martin, denkst du, dass er glaubt, dass wir Götter sind? Dass wir göttlich sind?
Nun, von dem, was er gerade sagte, bin ich mir sicher, dass
Meinst
er das
du,
tut.
Meinst du, dass er die Lehren der Schlange im Garten Eden liebt? Anstelle der Lehren des Wortes Gottes? Hören wir doch rein.
Wir werden jetzt sehen, wie die Interreligiosität praktisch die gleiche Weltansicht wie die Hexerei bewirbt. Wer sind wir? Und die meisten Leute wissen es nicht. Du kamst aus Gott hervor, deine innerste DNA ist göttlich. Bei der Kontemplation macht man Folgendes. Man bewegt sich auf eine Ebene unterhalb der eigenen Gedanken. Auf die Ebene des reinen Seins, der Ebene des reinen Bewusstseins, wie wir es nennen. Der mystische, kontemplative, nicht-duale Verstand, und ich gebrauche diese drei Begriffe austauschbar, sind das Gleiche. Es sind nicht nur zwei. Es gibt eine Gemeinschaft, ein Verschmelzen, bei dem man sich eben der Präsenz Gottes in sich und als man selbst bewusst wird. Es ist alles eine Sache der Erweckung, es ist alles eine Sache des Sich-Bewusstseins. Und wenn man das jetzt betritt, Gott, der Bewusstsein ist, nutzen Sie das Wort, womit Sie sich gut fühlen, es ist nicht wirklich wichtig. Richard Rohr stimmt mit dem Buch The Common Heart überein. Eine Übersicht über 20 Jahre interreligiöser Gipfeltreffen mit Buddhisten, Hindus, Sufi-Moslems, Juden, Christen und indigenen amerikanischen Schamanen als Teilnehmern. Wobei sie erklären, dass Gott zu groß sei, um in eine Religion zu passen, dass spirituelle Autorität sich auf innere Erfahrung gründet und die Seele eines Menschen göttlich ist. Dass heilige Schriften nur respektiert werden, wenn sie zur größeren Autorität der Selbsterkenntnis führen. Diese Vorstellungen über Gott und die Natur des Menschen sind identisch mit Hexerei, einer Form des Schamanentums.
Also ist er ein Schlangenlehrer,
ja.
Der lehrt, dass man göttlich sei.
Wow.
Es ist eine Lehre, dass man unsterblich sei. Ich dachte, die Bibel sagt, dass Gott allein unsterblich ist.
In Eden hatte die Schlange die gleiche Lüge. Und er hat seine Flecken auch nicht geändert.
Nein, er kann sich nicht ändern. So wie seine Protégés, die sich nicht ändern können. Lass uns diese Zitate aus ihrem eigenen Mund oder Schriften hören. Nehmen wir The Purpose Driven Life, Leben mit Vision, von den Leuten, die behaupten, wie wunderbar es doch wäre. Gott wird dich nicht über deinen religiösen Hintergrund oder lehrtechnische Ansichten befragen. Die Bibel sagt, habe Acht auf die Lehre.
Ja, und auch vergeblich lehren sie.
Lehren sie Menschengebote. Das Einzige, was zählen wird, ist die Frage, ob du annimmst, was Jesus für dich tat und du gelernt hast, ihn zu lieben und ihm zu vertrauen. Das hört sich sehr schön an, also man muss ihm nicht gehorchen.
Nein, und durch die Übung gerät man an einen völlig falschen Jesus und dem traut man
ja.
Dann.
Das Letzte, was viele Gläubige heute brauchen, ist zu einem weiteren Bibelstudium zu gehen. Martin, das ist so widerlich, ich möchte fast einen Anfall bekommen. Dass so jemand der Vater des Protestantismus genannt werden kann, das ist ein anders gearteter Vater.
Ja.
Ich denke, Jesus sprach sie an, als er zu den Pharisäern redete und sagte, ihr habt den Teufel zum Vater. Denn wenn man Menschen von der Schrift wegführt, dann ist man vom Teufel.
Eigentlich ist man zurück im Mittelalter, wenn man das macht. Und man macht das, was die katholische Kirche macht.
Sie wissen schon viel mehr, als sie in die Praxis umsetzen. Martin, Sie wissen nichts. Nach weltlichen Begriffen war ich ein hochgebildeter Mann. Und laut der Bibel ein Narr. Ein Narr, denn der Narr spricht in seinem Herzen. Es gibt keinen Gott. Und das sagte ich auch. Also das Beste, was ich meistern konnte, war Narrentum.
Wow.
Rick Warren sagte in The Purpose Driven Church, dass die Bewegung der spirituellen Formation eine vitale Botschaft für die Kirche hatte und dem Leib Christi einen Weckruf gegeben hat. Ja, einen Weckruf, wie man auf ewig stirbt. Nun, Martin, bringen wir das doch in eine moderne Welt. Heute sind wir doch alle Computerfreaks, stimmt's?
Ja, auch mit dem Handy.
Ja, und Handyfreaks. Was, wenn man einem die Spiritualität in einer App bringen kann?
Ja.
Dann kann man doch diese Technologie nutzen, um die Absichten des Teufels zu fördern, stimmt's?
Meist wird es einem gar nicht bewusst sein, dass man daran teilhat.
Ja, also die eigene App wird zum Coach.
So ist es.
Jetzt muss man gar nicht mehr zur kleinen Zellgruppe gehen. Die Zellgruppe ist ins eigene Wohnzimmer und Schlafzimmer gekommen, in die alltäglichen Situationen. Sogar wenn man sich zu einer Mahlzeit hinsetzt, sitzt man wie festgeklebt vor diesem dummen kleinen Teil. Lass uns hören, was Sie sagen.
Erzählen Sie uns, wie groß Hello ist. Gott sei gelobt, aber wenn man mir gesagt hätte, dass etwa 1000 Leute die Sache nutzen, wäre ich hin und weg gewesen. Ich oder wir bauten das ursprünglich nur für mich, aber 10.000 Leute, 1 Million. Ich denke, wir sind jetzt bei 22 Millionen Downloads, etwa 600 Millionen gesprochene Gebete. Es gab keine religiöse App oder Meditations- oder Wellness-App oder Workout-App, die im App-Store je die Top 10 schaffte. Und in der letzten Fastenzeit waren wir die Nummer 1, was schon verrückt war. Das ist das erste Mal in der Geschichte. Warum bauten Sie das für sich? Was bedeutet das?
Ja,
ich wurde religiös erzogen, aber ich fiel in meiner Highschool- und College-Zeit von meinem Glauben ab und betrachtete mich in dieser Zeit meist als Agnostiker oder Atheist. Als ich dann abschloss, kam ich mit Meditation in Berührung. Nun, es gab einige säkulare Meditations-Apps, die ich anfing zu verwenden. Ich begann sie jeden Tag zu nutzen und ich liebte sie. Das sind an die 10 Minuten wie eine Technologie ohne Technologie. Also man drückt auf Play, schließt seine Augen, stöpselt die Kopfhörer ein und dann wird man einfach in diese Meditation eingeführt. Und das war wirklich das erste Mal, dass ich in der Stille da saß. Und ganz Merkwürdiges begann sich zu ereignen. Nämlich jedes Mal, wenn ich still da saß oder meditierte, fühlte sich mein Verstand zu etwas Spirituellem hingezogen, wie etwa ein Bild von Jesus, ein Bild vom Kreuz, die heiligen Worte Heiliger Geist, was ich sehr seltsam fand, weil ich mich selbst ja als Agnostiker sah. Also fing ich an, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die ihren Glauben ernster nehmen, Priester, Pastoren, Menschen, die ich kannte. Und ich dachte, dass ich diese wirklich interessante Frage hätte, nämlich, hey, gibt es hier irgendeinen Weg, eine Art Kreuzung zwischen dieser Meditationssache und dem in der Stille dasitzen und dieser Glaubenssache? Und sie alle lachten mich aus und sagten, ja, wir machen das schon seit 2000 Jahren, du solltest wahrscheinlich schon davon gehört haben. Es nennt sich Gebet. Und ich erwiderte, nein, ich kenne Gebet. Das geht in etwa so, hey, danke für das Zeug, Entschuldigung für das Zeug, hilf mir mit dem Zeug. Oder die Sache, die ich als Kind auswendig lernte. Ich hatte da diesen einen Priester, der sagte, okay, das sind großartige Wege, um mit Gott zu sprechen. Echt gut, um Gott das mitzuteilen, was man auf dem Herzen hat. Aber hast du je versucht zuzuhören? Ich verneinte, nein, was bedeutet das? Was bedeutet es, Gott zuzuhören? Und ich fing an, etwas über diese ganze Welt des kontemplativen und meditativen Gebets in der Kirche zu lernen. Dinge wie Lectio Divina, ignatische Spiritualität, imaginatives Gebet, in der Stille dasitzen, Gesänge, all diese Sachen, von denen ich ehrlich gesagt nie zuvor gehört hatte. Ich setze mich hin, Lectio Divina ist eine Art Meditation über die Schrift, man packt sich ein Wort heraus, das einem besonders ins Auge fällt. Also googelte ich, wie man das macht, schlug die Bibel an einer beliebigen Stelle auf und für gerade mal 10 Minuten in meinem Wohnzimmer. Ich öffnete meine Bibel, es war Lukas 11, wo die Jünger witzigerweise Jesus baten, sie zu lehren, was sie beten sollten. Und er gibt ihnen dann das Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Geheiligt stach für mich heraus und ich meditierte darüber. Es waren nur 10 Minuten, einfach komfortabel bei mir zu Hause, aber ich war einfach am Weinen. Da war diese wunderbare Kombination von diesem tiefen Gefühl des Friedens, also tiefer als alles, was ich vorher erlebt hatte.
Irgendwie fasst es das zusammen, Martin.
Das zeigt einem einfach, wie du schon sagtest, wie das alles in eine App kam.
Ist es nicht traurig, den Leuten sagen zu müssen, dass sie hier von einem anderen Geist geführt werden? Erinnerst du dich, dass er Lectio Divina sagte? Göttliches Lesen. Man liest nicht das, was Gott sagt, sondern nimmt ein Wort, wie geheiligt. Das nahm er, stimmt's?
Das stach ihm beim Lesen ins Auge.
Und dann hatte er all diese Visionen und Sachen und wurde geführt? Von welchem Geist wurde er geleitet? Nun, er sagte, es ist nett, zu Gott zu sprechen. Also man bittet ihn um Dinge, man tut dieses oder jenes. Aber wie wird man geleitet? Nun, man öffnet seine Bibel, also man benutzt sie schon. Und man benutzt sie zur Lectio Divina, göttliches Lesen. Aber man nimmt dieses eine Wort, das heraussticht, meditiert darüber und landet auf dem Holzweg.
Etwas völlig anderes, als was da drin steht.
Wie wird Jesus in der Bibel genannt? Nennt man ihn nicht das Wort? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Also wenn ich wissen möchte, wenn ich darüber meditieren möchte, was Gott gesagt hat, muss ich da nicht als Ganzes lesen, was er gesagt hat?
Das Wort, die ganze Bibel.
Also Ignatius Loyola sagte, nein, das machst du nicht. Du nimmst dir eine Szene.
Ja.
Wie die eine, die er in seinen Schriften bei seinen geistlichen Übungen benutzt, ist die Hochzeit zu Kana. Man visualisiert also diese Hochzeitsszene und man visualisiert ihn, wie er dort das Wasser zu Wein verwandelt. Man visualisiert Maria und man visualisiert die Gäste und dann wird man Teil der Gästeschar.
Ja, genau, so ist es.
Und dann muss man all seine Sinne gebrauchen, richtig? Man muss seinen Geruchssinn, seinen Hörsinn und seinen Tastsinn gebrauchen. Man muss sie alle gebrauchen. Und dann meditiert man über etwas und Maria sagt, tut, was er sagt. Diejenige, die in Wirklichkeit die Anweisungen gibt, ist Maria. Man schmiegt sich also an Maria an. Dann fängt man an, ihr Gewand zu berühren und die Struktur zu fühlen. Man riecht ihr Parfüm. Und im Grunde begibt man sich auf eine Art Liebestrip. Es kann sehr verkehrt ausgehen.
All dies machte Loyola.
Ja. Und dann muss man in diese Sache all seine Sinne einbringen. Und man ist Teil der Erfahrung. Dann fängt diese Macht, mit der man sich zusammengetan hat, nennen wir sie in diesem bestimmten Fall Maria. Die Macht fängt an, mit einem zu reden. Weil man ja jetzt Teil der Szene ist.
Jetzt erhält man Informationen.
Jetzt bekommt man Informationen. Aber diese Information kann sehr subtil sein. Es kann den Anschein erwecken, biblisch zu sein, aber es bringt einen einfach auf einen anderen Weg. Dann hat er eine andere Visualisierung, da geht es um die Hölle. Und er sagt, dass man das erleben muss. Also muss man tatsächlich den Schmerz visualisieren. Man muss den Schmerz der Hölle buchstäblich fühlen. Dann muss man seinen Geruchssinn benutzen und visualisieren, dass man die ekelhaften Dinge riecht, den schlimmsten Geruch, den man sich nur vorstellen kann, sodass einem schlecht wird. Man muss in diesen Zustand gehen. Dann muss man nicht nur den Schmerz visualisieren, sondern man muss das Schreien derer hören, die dort leiden. Man muss sich selbst den Schmerzen schreien hören und so weiter. Ich meine, das ist wirklich brutal. Widerlich, wie diese Visualisierungen funktionieren. Aber wenn man bestimmte Aspekte davon nimmt und sie christianisiert und sie in der Kirche setzt, wie wir sie gesehen haben, und sie dann genau in eine App packt, dann geht jeder diese babylonische Weinstraße hinunter.
Und alle bekommen etwas zu hören. Eine eigene Geschichte.
Ja, und dann hat man noch die großen Schauspieler, die auch eingebunden werden. Dann benutzt man eine Serie wie beispielsweise The Chosen. Und man sieht, dass da auch sie Visualisierungen und die App und so weiter verwenden. Werfen wir doch einen Blick darauf.
Sehr gut.
Für mich ist es sehr interessant, dass derjenige, der Jesus spielt, ein Katholik ist. Er hält mit seinem römisch-katholischen Glauben nicht hinter dem Berg. Er hat eine App namens Hello und ständig wirbt er bei Leuten, dort beizutreten. Ich bin dein Guide auf Hello, eine Gebets- und Meditations-App, die dir dabei hilft, Frieden zu finden. Atme tief ein im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hier wird ein Bild von Jesus ins allgemeine Denken der Menschen eingedrückt. Und dass er katholisch ist, sammelt natürlich dafür Sympathiepunkte. Er sagte, die größte Waffe, die wir gegen den Teufel haben, ist der Rosenkranz. Versucht es.
Also das führt katholische Kontemplation ein, Martin, stimmt's? Nun, der Rosenkranz ist ein wiederholendes Gebet.
Ja.
Die Bibel stellt eindeutig fest, dass man sich von wiederholenden Gebeten fernhalten muss. Seid nicht wie die Heiden, die plappern und viele Worte machen. Und natürlich hat der Rosenkranz Maria im Zentrum. Denn man sagt 10 gegrüßet seist du Maria und ein Vater unser auf. 10 gegrüßet seist du Maria und ein Vater unser. Wenn man durch die Perlen oder Knoten geht, jetzt sitzen die Moslems auch mit diesen Perlen da und haben ein in sich wiederholendes Gebet. Es ist also Teil der heidnischen Kultur, wiederholende Gebete zu haben. Und schließlich hat man das Glaubensbekenntnis und so weiter und so weiter.
Okay, erklär doch einfach mal die Perlen. Dieses Ding, das man da sah.
Es gleitet einem durch die Finger.
Um ständig mitzuzählen.
Um mitzuzählen. Man sagt es einfach runter. Im Grunde verändert man seinen Bewusstseinszustand. Also man sagt 10 gegrüßet seist du Maria. Der Text lautet, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit und so weiter und so weiter. Ich könnte das jetzt schnell runterrattern. Ich hatte ja diesen Hintergrund. Aber dabei steht Maria im Zentrum. Maria im Zentrum, Maria im Zentrum 10-mal und ein Vater unser. Wobei natürlich der letzte Vers ausgelassen wird. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, weil dieses Reich und die Kraft und die Herrlichkeit dem Papst gehören. Also nehmen wir das doch heraus, aus dem Vers heraus. Im Gegensatz zu dieser Art von wiederholendem Gebet hat man die biblische Art des Gebets. Lass uns die beiden einfach vergleichen. Im Gebet öffnen wir uns Gott wie einem Freund. Das kommt aus dem wunderbaren Buch Der Weg zu Christus. Nicht, als wäre es notwendig, ihm zu sagen, was wir sind und wessen wir bedürfen, sondern um ihn in unsere Herzen aufzunehmen. Das Gebet bringt Gott nicht zu uns, vielmehr uns zu ihm. Das sich Zentrieren bringt einen hinunter. Gebet trägt einen hinauf. Hier ein weiteres Zitat von Science of the Times. Es gibt 2 Arten von Gebeten, das formelle Gebet und das Gebet des Glaubens. Die Wiederholung von festgesetzten, gewohnheitsmäßig ausgesprochenen Sätzen, ohne dass das Herz sich nach Gott sehnt, ist formelles Gebet. Christus sagt, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Aber das Gebet aus einem aufrichtigen Herzen, das die einfachen Bedürfnisse der Seele ausdrückt, als wenn wir einen irdischen Freund um einen Gefallen bitten und erwarten würden, dass er ihn uns erweist, ist das Gebet des Glaubens. Es ist schon interessant, Martin, dass diese Leute möchten, dass man Worte wiederholt, wie etwa Jesus oder heilig oder was auch immer. Hunderte Male,
ja,
bis man völlig hypnotisiert ist. Das ist dämonisch.
Also kann man denn so mit jemandem sprechen?
Nein, ich sagte immer, wenn ich mich in einer Lotusposition hinsetzen möchte und etwas Nettes zu meiner Frau sagen, wie etwa, ich liebe dich. Und ich es dann 500 Mal sagen würde, wie ein Roboter. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Wie eine kaputte Schallplatte, die hängen bleibt. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Müsste sie schließlich eine Bratpfanne nehmen, um mich aus meinem Elend zu befreien. Bong, wie ein buddhistischer Gong.
Wie ist das denn überhaupt logisch?
Es ist nicht logisch, es ist erbärmlich. Hier ist noch ein weiterer Plan von Rick Warren, der Peace-Plan hieß. Es ist eine massive Anstrengung, 1 Milliarde Christen weltweit zu einem Outreach-Einsatz Kirche zu Kirche zu mobilisieren. Es ist ein Bemühen, das von kleinen Gruppenteams geleitet werden, um die globalen Riesen unserer Tage anzugreifen. Geistliche Leere, korrupte Leiterschaft, Armut, Krankheit und Analphabetentum. Wieder soziale Themen, richtig? Diese Riesen werden auf eine ganzheitliche Weise angegriffen. Zuerst in der lokalen Community der Kirche, die sie Jerusalem nennen, dann umliegende Communities, die sie Judäa nennen. Regionale Bereiche, wobei kulturelle Schranken durchbrochen werden, die sie Samarien nennen. Und schließlich global in der ganzen Welt. Dafür hat Gott mich gemacht, sagt Rick Warren wiederholt. Alles andere, was ich zuvor getan habe, war einfach nur Vorbereitung für den Peace-Plan. Nun, der Peace-Plan und die Ziele der Vereinten Nationen sind genau gleich. Wofür steht Peace? Es steht für Gründe Gemeinden, statte Leiter aus, hilf den Armen, kümmere dich um die Kranken und Bildung für die nächste Generation. Womit? Mit dem Drill der spirituellen Formation?
Ja, so ist es.
Teilhard de Chardin. Er war der jesuitische Philosoph der Vereinten Nationen. Er war ein Jesuit. Und manchmal muss sich die katholische Kirche von dem distanzieren, was er sagte. Weil es so überzogen war, sodass der Großteil der christlichen Welt es abgelehnt hätte. Aber jetzt ist er tot und sie nehmen alles an, was er sagte. Sie nahmen nie etwas zurück.
Wie du schon sagtest, sie distanzieren sich einfach. So wie wir gelesen haben, wie es anfänglich beim Papst mit der charismatischen Bewegung war. Oh nein, ich will nicht. Und dann nahm er sie schließlich an.
Und sagte, machen wir es doch. Ja, wie Richard Rohr oder irgendeiner derer, die den Anweisungen von Dämonen oder der Schlange in Eden folgen, begriff er den Punkt, an dem man erkennt, dass man Gott ist. Und er ist einer der von führenden Okkultisten in New Agern am häufigsten zitierten Autoren. Er verwendete Worte wie Wertegenese. Er sprach von kollektiver Co-Kreation, vereinten Kräften, dem Omega-Punkt, der Kosmogenese, wobei der Kosmos zusammenkommt, der Noogenese, wenn Gedanken zusammenkommen. Das ist die Theologie der Fusion des Konsens.
Das klingt ähnlich wie
der Alpha-Kurs.
Also Zellgruppen.
Wo man seinen kleinen Coach hat, der einem sagt, wir müssen eine Fusion bei unserem Rosenkreuzler 12 um einen Unsinn haben, stimmt's?
Schau dir nur an, wie clever der Teufel ist. Denn auch Jesus sagte, dass wir eins sein können, wie er eins ist mit dem Vater. Sie drehen das nur völlig um, bis es gegen das ist, was die Bibel sagt.
Es ist interessant, dass zur Zeit Jesu 120 bereit waren, den Heiligen Geist zu empfangen. Das verwirrt doch irgendwie deren 12 um einen Thematik.
Genau.
Vielleicht denken sie, 120 ist tatsächlich 12 plus 0, macht also 12. So würden sie wahrscheinlich darüber reden. Sie wollen eine neue Spiritualität und es gründet sich auf hegelische Dialektik. In der Multikulturalität behält jede Splittergruppe ihre Identität und verschmilzt doch in einer kosmischen Fusion. Der Moslem, der Jude, der Christ und so weiter, sie alle werden zu einer allgemeinen Suppe. Das wird bei Roland H. Baintons, The Travail of Religious Liberty, zitiert. Jeder, der sich weigert, zusammengetrieben zu werden, muss für das Gemeinwohl amputiert werden. Das war die Grundlage für die Auslöschung der Ketzer. Augustinus argumentierte, ein Gärtner schneidet einen verrotteten Ast, um einen Baum zu retten, und ein Arzt amputiert ein erkranktes Glied, um Leben zu bewahren. Genauso soll der Irrende gezwungen werden. Genau das machten sie im Mittelalter. Sobald sie diese Fusion herbeigebracht haben, dann wird der Irrende, der an Gottes Wort und nicht an dieses Geschwafel glaubt, amputiert werden.
Der Fundamentalist.
Ja, um die Welt für das Gemeinwohl zu retten.
So ist es. Nur um das klarzustellen, ein Fundamentalist ist jemand, der jedes Wort glaubt,
richtig,
so wie es dasteht.
Im Buch Brainwashing, A Synthesis of the Russian Textbook and Psychopolitics, erklärt der Autor, der Mensch ist schon eine Anhäufung von Zellkolonien. Wieder dieses Wort Zelle. Und ihn als ein Individuum anzusehen, wäre ein Irrtum. Krankheit könnte als Untreue gegenüber den verbleibenden Organismen auf Seiten eines Organismus angesehen werden. Also können wir es im Grunde loswerden. Wir können mit Leichtigkeit sehen, dass Revolte-Tod bedeutet, dass die Revolte von irgendeinem Teil des Organismus den Tod zur Folge hat. Folglich sehen wir, dass es keinen Kompromiss mit Rebellion geben kann. Diese Philosophie ist im jesuitischen Denken so verwurzelt, dass sie es nicht erwarten können, bis ihre Guillotinen wieder aktiv werden. Ein weiterer meiner Lieblingsgegner in der Weltsicht ist Matthew Fox. Der schreibt in seinem Buch über das Kommen des kosmischen Christus und er hat da diesen verweiblichten, androgynen Christus. Es geht darin um die heilige Antwort. Worauf? Auf das heilige Alles. Die heilige Schöpfung, Sterne, Galaxien, Wale, Boden, Wasser. Das ist Pantheismus,
so ist
Martin. Welche Kreatur wagt es abzustreiten, dass es ein ewiger Diamant ist? Dieser Spiritismus. Ein ursprünglicher Segen, ein Abbild des Göttlichen ein. Das ist die Lehre der Schlange, dass man Gott wird. Es ist meine Erfahrung, dass nur die menschliche Spezies es wagt, ihre Göttlichkeit abzustreiten. Es wagt, den kosmischen Christus abzustreiten. Nun, diese kosmische, androgyne, gut, böse Salome-Elia-Mixtur ist das, was sie anbeten. Sie beten einen Dämonen an.
Und warten sie darauf, dass dieser eine kommt?
Nicht auf den wahren.
Nein, nein, auf diesen hier.
Oh ja, auf diesen schon. Sie warten auf ihn. Sie können es nicht mehr erwarten, dass er erscheint. Sie denken, was für einen lieblichen Moment sie da haben werden.
Also das kann bedeuten, dass man sehr wunderbare Worte über das Warten auf Christi kommen hören kann. Aber das ist nicht derjenige, auf den man selbst wartet, den aus der Bibel.
Ja. Schauen wir doch, was römisch-katholische Dokumente diesbezüglich zu sagen haben. Noch ein Gedanke vorab, bevor wir sie selbst zitieren. Die moderne Christenheit wurde schon von der jesuitischen Erfahrungstheologie und spiritueller Formation geformt, geleitet durch ignatisches spirituelles Direktorentum. Das haben wir gezeigt. Bis die Seele zerstückelt von Erfahrungen abhängig und der Kirche oder dem einen spirituellen Ratgeber untertan ist. So, lass uns lesen, was die Dokumente darüber zu sagen haben. Bei ihrer Gewissensbildung müssen jedoch die Christgläubigen die heilige und sichere Lehre der Kirche sorgfältig vor Augen haben. Denn nach dem Willen Christi ist die katholische Kirche die Lehrerin der Wahrheit. Also muss man so wie sie denken. Du musst mir bewundernd hinterherstauen, sagt sie.
Vergiss eins nicht, sie sagten, wenn die Kirche sagt, dass das Weiße, das du siehst, schwarz ist, glaube, dass es schwarz ist.
Sie sagen in ihrem Katechismus auch, für uns Menschen, die schlechten Einflüssen unterworfen und stets versucht sind, dem eigenen Urteil den Vorzug zu geben und die Lehren der kirchlichen Autorität zurückzuweisen, ist die Gewissenserziehung unerlässlich. Ich weise alles im katholischen Katechismus zurück. Also ich weiß nicht, was sie tun werden. Werden sie mich amputieren, Martin? Oder was sonst?
Du wirst exkommuniziert werden.
Das wird mir eine große Ehre sein. Ich denke, sie haben es schon gemacht. Ach, übrigens, ich trat offiziell aus der katholischen Kirche aus. Sie schrieben mir einen Brief.
Um es anzunehmen?
Ja, sie sagten, nun, sie akzeptieren es nicht direkt. Sie sagten, der Inhalt wurde zur Kenntnis genommen.
Oh, okay, zur Kenntnis genommen.
Okay, also wurde es schon zur Kenntnis genommen. Nochmals die Frage, was ist spirituelle Formation? Die Bibel spricht von Verwandeln, nicht Formen. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist zu etwas wie einem Muster geworden. Und das Muster ist für mich Jesus Christus. Richtig? Also ich folgte Jesus Christus nicht, weil es mir so gesagt wurde. Meine rebellische Natur würde das nie zulassen. Ich fing an, Jesus Christus nachzufolgen, weil ich sah, wie er war, seine Art. Und weißt du, Johannes war ein Donnersohn gewesen. Und er änderte sich, weil er das Muster betrachtete. Und ich möchte diese Änderung, weil ich das Muster betrachte. Ich mag alles, was ich über Jesus Christus lese.
Amen.
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, genau dasselbe.
Er ist der einzige Machthaber, den ich kenne, der nicht behauptet, ein Coach zu sein.
That doesn't claim to be a coach.
So true. Das ist so wahr. Nun, wenn man darüber nachdenkt, mir kam gerade ein Gedanke. Ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der, wenn man ihm diese Wahrheiten nahe bringt, wie das mit der jesuitischen Unterwanderung ist und all das, sich anfangs nicht dagegen sträubt.
Oh, man wird geschockt sein. Nun gut, die Bibel spricht davon, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, im Englischen geformt wird. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Nun, er zwingt oder nötigt uns nie dazu.
Nein.
Er gibt einem im eigenen Leben einfach Beispiele zu den Konsequenzen, wenn man einem anderen Weg nachfolgt. Und die sind nicht immer schön. Also greifen wir den Faden wieder auf. Opus Dei und Formation. Wir zeigten einige Politiker in Trumps neuen Kabinett, die tief in Opus Dei verwickelt waren, richtig?
Ja.
Der Gründer von Opus Dei ist Jose Maria Escriva. Er spricht im Buch The Way über diese geistliche Formung. Was macht das? Wahre Christen müssen diszipliniert und einem geistlichen Direktor gehorsam sein. Das bedeutet es. Anders gesagt, gib deine eigene Individualität, dein eigenes Denken auf. Werde hirntot und folge den Anweisungen irgendeines Kerls, der sich spiritueller Direktor nennt. Der von jemandem ausgebildet wurde. Der von jemand anderen ausgebildet wurde, der wiederum von einem Jesuiten ausgebildet wurde.
So ist es.
So funktioniert das. Ein weiterer ist Richard Foster, der schon verstorben ist. Er war ein christlicher Psychologe und ist Gründer einer Organisation namens Renovar. Auch er spricht wieder über meditative und kontemplative Traditionen, Mystik, Zen-Buddhismus und Psychotherapie und so weiter. Ich sprach einmal mit einem Pastor, der ein hochrangiger Angestellter in unserer eigenen Denomination war. Er sagte mir, dass diese bestimmte Person Richard Foster, nach dem, was er von ihm gelesen hätte, genauso inspiriert sei wie der Autor des Geistes der Weissagung.
Oh.
Also das hat mich irgendwie schon bis ins Mark erschüttert. Ich begriff, wie weit es schon ins Denken eingedrungen war. Sogar bei Führungsleuten unserer eigenen Gemeinschaft.
In unserer eigenen Kirche.
Und ich dachte mir, was sage ich diesem Mann nur?
Ich wüsste nicht,
was. Und so
was.
Sagte ich diesem Mann, ich stimme dir da völlig zu. Die eine ist von oben inspiriert und der andere von unten. Davon war er nicht sehr angetan.
Nein.
Gar nicht. Nun gut. Worüber spricht Foster? Er spricht über kontemplativ. Das Gebet erfüllte Leben, natürlich dieses kontemplative, zentrierende Gebet, bei dem man seine eigene Göttlichkeit erkennt. Heiligkeit, das tugendhafte Leben, charismatisch, das vom Geist bevollmächtigte Leben. Soziale Gerechtigkeit, das sakramentale Leben, wobei man gewisse Rituale vollzieht und auf gewisse Weise wandelt und durch Labyrinthe oder was auch immer geht. All diesen Unsinn.
Es gründet sich auf Werke.
Und evangelikal. Wenn er darüber spricht, dass es auf das Wort gegründet ist, dabei nimmt man sein Wort heraus und meditiert darüber, stimmt's?
Ja, nicht das Wort als Ganzes.
Nein, natürlich nicht. Was sagt er? Er sagt, wie man in die Geschichte eintritt, nicht als passiver Beobachter. Das ist jetzt Imagination und Visualisierung. Er erklärt es. Sondern als aktiver Teilnehmer, wie wir schon gesagt haben. Genau das machen sie. Das ist ignatische, jesuitische Theologie. Es ist ein Haufen Unsinn. Denke daran, dass diese Begebenheit in der Vergangenheit, da Jesus im ewigen Jetzt lebt und nicht an Zeit gebunden ist, für ihn eine lebendige, gegenwärtige Erfahrung ist. Daher kann man tatsächlich dem lebendigen Christus bei diesem Ereignis begegnen, von seiner Stimme angesprochen und von seiner heilenden Kraft berührt werden. Es kann mehr als eine Übung der Vorstellungskraft sein. Es kann ein echtes Gegenüberstehen sein. Jesus Christus wird tatsächlich zu dir kommen. Da erscheint ein Dämon.
Das ist so verrückt. Denn so viele werden davon eingefangen. Christen mit den wirklich besten Absichten.
Ja. Und es ist gefährlich. Lass uns ein paar Zitate von bestimmten Leuten betrachten, die auf dieser Schiene unterwegs sind. Das ist eine DVD, die Be Still heißt. Hier einige Zitate. Eines der großen Dinge, die das Schweigen macht, besteht darin, dass es uns ein neues Konzept von Gott gibt. Martin, das Wort gibt uns ein Konzept von Gott.
Genau.
Und das Wort spricht.
Man kann kein neues Konzept bekommen, das außerhalb von dem steht, was schon in der Bibel offenbart wurde.
Das Wunderbare am kontemplativen Gebet ist, dass es jederzeit und überall für jeden zu finden ist. Wir werden zu einem mobilen Heiligtum, sodass wir unser Leben, wo immer das auch ist, im Bewusstsein von Gottes Güte und der Gegenwart Gottes leben. O göttlicher Meister, lehre mich diese stumme Sprache, die so viel sagt. Sie sagt nichts.
Ja, es ist das, was da zusammengesponnen wurde.
Ja. Es ist wie der Buddhismus, der ultimative Zustand, das Nirvana, ist ein Zustand des Nichts. Ich habe mich immer gefragt, wie dem Teufel diese erstaunliche Meisterleistung gelungen ist. Die Strafe für die Sünde ist ewige Verwüstung, der Zustand des Nichts. Und dann eine Religion zu erschaffen, bei der der Zustand des Nichtseines, das Nichts, das ultimative Ziel ist, auf das man hinarbeitet, das ist für mich absolut verblüffend. Ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben und euch das Leben in Fülle zu geben, nicht einen Zustand des Nichtseins.
Nein, es ist genau das Gegenteil.
Genau das Gegenteil der Bibel. Und man kann auch heilige Tänze und ein Herumwirbeln machen. Ob man jetzt ein Moslem in einer Sufi-Religion ist oder ob man in einer christlichen Religion ist, lasst uns tanzen. Nun, heiliger Tanz, heiliges Nichts, heiliges kontemplatives Gebet, bei dem man Gott ist, ein Zustand des überhaupt nicht mehr Denkens. Die Heilige Tanzgilde fördert den Heiligen Tanz als Gebet und als Mittel zum geistlichen Wachstum, Verbindung mit dem Göttlichen und Integration vom Verstand, Körper und Geist.
Es ist erstaunlich, dass man bei allem, was wir sehen, etwas tun muss, um spiritueller zu sein und mehr Antworten von Gott zu bekommen.
Richtig.
Auf Werke gegründet.
Wie wäre es mit Gehorsam?
Gehorsam und seine Bibel lesen.
Ja, lies deine Bibel und sei gehorsam. Nein, das ist aufregender. Eine Tanzdarbietung vor der Messe von Papst Benedikt. Martin, wird einem das zu Gott bringen? Oder wird es einen anderswohin bringen? Und manchmal sind diese Damen, die da tanzen, so spärlich bekleidet, dass sie die Gedanken definitiv nicht nach oben tragen, sondern sehr auf ein unteres Niveau ziehen. Martin, all diese heiligen Tänze und diese Dinge, meinst du, dass die Jesuiten da wieder involviert sind?
Ich bin mir sicher. Das muss daherkommen.
Alles Übel kommt von ihnen, stimmt's? Hier hat man den jesuitischen, katholischen Priester Saju George aus Indien. Er führt einen Hindu-Tanz auf, der Brahmatan genannt wird. Und er behauptet, dass er dem Wort Gottes in einer berührbaren Form Schwung gibt. Martin, sobald du ihn gesehen hast, ist Gottes Wort für dich absolut klar.
Aber weißt du, wenn ich diese Dinge sehe, sehe ich Filme. Wie du weißt, habe ich früher Filme angeschaut, in denen gekämpft wurde. Filme mit Jean-Claude Van Damme. Bei den meisten dieser Kampfsportfilme hat man auch diese Tänze und Bewegung. Na, sogar bei Yoga.
Und es ist alles Teil der Spiritualität.
Es ist alles Spiritualität. Es ist erstaunlich, wenn man sich das überlegt, kann man sehen, wo das überall eingedrungen ist.
Nun, Martin, protestantische Kirchen. Sie sollten doch sicher immun gegen derartiges Zeug sein, richtig? Oder meinst du, dass sie den Köder mit Haut und Haaren geschluckt haben und dem Tier hinterher stauen?
Leider sagt das die Bibel. Die Bibel sagt es.
Das ist jetzt nicht, um kräftig auszuteilen, sondern um zu zeigen, dass sie gefallen sind. Gefallen sind sie, weil sie den Wein von Babylon angenommen haben. Sie wurden in ein Bild des Tieres verwandelt. Sie hatten eine Formung. Aber keine Formung von oben, sondern von unten.
Kein Verwandeln, sondern eine Formation.
Nein. Also wenn wir jetzt gehen, um das methodistische Zentrum für spirituelle Formation zu befragen, ist ja das für sich allein schon ein Unwort. Wie kann man ein methodistisches Zentrum für spirituelle Formation haben? Nun gut. Formationstreffen sind eine Einkehr für einen Tag oder ein Wochenende, die dafür gedacht sind, den Interessen und Bedürfnissen derer nachzukommen, die einen intensiveren Zugang auf ihrer spirituellen Reise suchen. Alle Besucher sind zur Teilnahme eingeladen. Das war das Programm von 2008 und 2009. Wir könnten uns das ansehen, was sie heute tun, aber das wäre dasselbe.
Wir haben es gezeigt, immer noch das Gleiche.
Sie beginnen mit einem Gebetslabyrinth. Martin. Hast du in der Bibel jemals etwas von einem Gebetslabyrinth gelesen?
Nein, ich musste tatsächlich suchen und nachschlagen, was das ist.
Du musst in diesem Labyrinth herumgehen, im Irrgarten, und das wird dich spirituell erleuchten. Es ist eine buddhistische New Age-Praxis.
Das ist also... Wow. Es ist erstaunlich.
Ja, es ist erstaunlich.
Aber wenn man in Restaurants oder andere Orte geht, also ich hoffe, die Leute werden wach, und sehen diese Dinge in einem anderen Licht. Denn es gibt schon Orte, wo man so einen ruhigen Bereich hat und da gibt es einen Irrgarten oder ein Labyrinth, in die man hineingehen kann.
Ja, man kann da herumgehen.
Und daher kommt das.
Martin, das ist angeblich eine spirituelle Erfahrung, gefolgt von einer Zeit des Austauschs, der Anbetung und Gemeinschaft. Und dann monastische Spiritualität. Ich glaube, ich bekomme gleich einen Herzanfall.
Wie kann das in einer methodistischen Kirche sein?
Martin Luther lehrte die Leute, aus dem klösterlichen System herauszukommen. Es war vom Teufel. Also Menschen zum Zölibat zu zwingen. Paulus spricht von diesem Antichristen, der in der Kirche Gottes sitzt und sich anmaßt, Gott zu sein. Und er lehrt seine Klerikalen, nicht zu heiraten. Das ist eines der Merkmale der katholischen Kirche und eines der Merkmale, das Paulus verdammt. Eine der verbreiteten Sachen beim Antichristen. Und hier bringen sie das Klösterliche, das vom Protestantismus weggeräumt wurde, zurück.
Wie war das nochmal? Wesley begründete die Methodisten, oder? Was meinst du, würde er dazu sagen?
Er schläft, Martin.
Okay.
Aber wenn er nicht schlafen würde, würde er da unten wahrscheinlich rotieren, einen Tanz aufführen. Klösterliche Spiritualität, Klostertum und Spiritualität waren immer zwei Seiten derselben Münze. Mit Verlaub, sie sind zwei Seiten ganz gegensätzlicher Medaillen. Im Laufe der letzten Jahrzehnte sind viele klösterliche Gemeinschaften entstanden, da die Leute der formalen Religion müde wurden und eine engere Gemeinschaft mit Gott suchten. Martin, die Wiederbelebung des Klostertums findet man in den Zellgruppen. Das ist eine Zelle.
Und so unterwanderte es die protestantischen Kirchen.
Was machen sie sonst noch? Sie nehmen einen mit zu aktiver Imagination. Die Spiritualität des Ignatius in Reinform. Sind wir zurück bei diesem Bild im Hintergrund?
Sicher doch.
Schau all diese erhobenen Hände da hinten auf dem Petersplatz an.
Sehr glücklich und sie folgen, staunen dem Tier nach.
Sich methodisch über sich selbst klar werden durch aktive Imagination. Martin, das ist unglaublich. Haben Sie jemals daran gedacht, gern Gedanken und Gefühle niederschreiben zu wollen, haben aber letztlich nur leere Seiten angestarrt? Sind Sie jemand, der es liebt, das methodisch festzuhalten und gerne neue Techniken entwickeln würden, um die eigene Tagebuchpraxis zu erweitern? Dieser eintägige Workshop wird die Teilnehmer in Wege einführen, die geleitete Vorstellungskraft verwenden und dabei in biblische Geschichten eintauchen, einen Dialog mit Menschen, Orten. Von Anfang bis Ende Ignatius und seine Spiritualität.
Und das ist so gefährlich.
Es ist interessant, dass sie auch Wellness und Gesundheit anführen. Auch der Teufel hat einen rechten Arm des Evangeliums. Eine Gesundheitsbotschaft. Die New Age-Bewegung hat eine Gesundheitsbotschaft. Und weißt du was? Vieles davon stimmt mit dem überein, was man tatsächlich tun sollte. Wie etwa eine fleischlose Ernährung. Aber tatsächlich wird es in Verruf gebracht, indem es in ein Setting gepackt wird, bei dem viele, die noch Hirn haben und es gebrauchen, sagen, ach, damit will ich nichts zu tun haben.
Genau, sie wollen es nur loswerden.
Sind es nur die Methodisten? Sehen wir uns doch eine presbyterianische Website an. Spirituelle Formation ist das Tätigsein des Heiligen Geistes, die unser Leben in das Ebenbild Jesu Christi formt. Nein, in das Ebenbild des eigenen Mentors.
Ja.
Und der durch seine Ausbildungskette in das Ebenbild des Papstes. Diese Ähnlichkeit besteht aus tiefer Intimität mit Gott und echtem Mitgefühl für die ganze Schöpfung. Der Geist wirkt nicht nur im Leben des Einzelnen, sondern auch in der Kirche, indem er sie in dem Leib Christi formt. Man hat also diese kollektive Erfahrung. Wir arbeiten mit diesem Werk des Geistes durch bestimmte Praktiken zusammen. Man muss etwas tun. Eine auf Werke gegründete Religion, die uns offener machen für die Berührung des Geistes und leichter darauf antworten lassen. Warum liest man nicht seine Bibel?
Das ist wie das mit dem Tagebuch. Es gibt ein Gebetstagebuch, man hat auch 7 Arten zu beten.
Ja.
Wir brauchen keine neuen Gebetsarten.
Nein.
Jesus gab uns die Arten schon.
Bete zum Herrn wie zu einem Freund. Man braucht kein rituelles Gebet. Wenn man ein Buch liest, das den Titel trägt, eine neue Art zu beten, benutze es, um damit ein Feuer anzuschüren. Sie tragen einen durch Fragen der sozialen Gerechtigkeit, Werke der Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Unterscheidungsvermögen, Anbetung, Gastfreundschaft, geistliche Freundschaften und dann kontemplative Stille. Wie kann man der Mixtur solchen Unsinn beifügen?
Besonders, wenn man eine protestantistische Kirche ist.
Lass uns auf eine etwas mehr dem New Age zugewandte Weise schauen, wie man diese Dinge tut.
Das ist alles die gleiche Sache. ob jetzt christlich, New Age oder okkult.
Richtig. Hier hat man die heilige Kreisgemeinschaft. Hier hat man seinen kleinen Labyrinth-Unsinn und man hat sein Kerzlein und hat seine Gebetskätzchen oder Rosenkränze und was sonst noch. Sacred Circle Company ist eine aufregende, innovative Partnerschaft, die essentielle Materialien, Führung und Informationen zur Förderung der geistlichen Ganzheitlichkeit anbietet. Auch hier hat man wieder ein Labyrinth. Kleingruppen, Meditation, die ganze Palette. Man findet es überall in der christlichen Welt. Hier haben Sie eine New Age Kirche. Und Sie sagen, das ist die Kirche für das neue Zeitalter. Das New Age, und so wird es gemacht. Staunt man da dem Tier hinterher? Man hat Stille, Schweigen, Einsamkeit, Einfachheit, Loslösung, Urteilsvermögen. Immer dieser Begriff, richtig? Aber wir definierten, in welchem Kontext es stehen muss. Anbetung, Freude, Demut, Heilung, Heiligkeit und Göttlichkeit. Wodurch? Indem man in einem verblödeten Gaga-Zustand da sitzt? All diese Dinge. Ich sage ja zu dieser Einladung. Und du? Nun, Martin, kann man jetzt verstehen, warum die katholische Kirche, der Buddhismus, der Hinduismus einfach alles in den gleichen Topf passt?
Ja. Darum sind auch die meisten anderen Kirchen da. Jetzt kann man jede Religion annehmen.
Man kann jede Religion annehmen, weil die Erfahrung und nichts anderes zur Norm wird. Der Papst sagt in Singapur, dass viele Glaubensrichtungen beherbergt, alle Religionen sind ein Weg zu Gott. Jesus sagt, er ist der einzige Weg, nur ein Weg.
Nur um sicherzugehen, dass Rom sich nicht verändert hat, schau, das ist wieder vom September 2024.
Okay, nun Martin, akzeptiert der Buddhismus Jesus Christus?
Nein.
Nur als Lehrer?
Ja.
Aber sie glauben an keine andere Göttlichkeit als an eine pantheistische.
Im New Age ist er ein aufgestiegener Meister.
Ja, ein aufgestiegener Meister, der zwar auf ihren Bildern wie Jesus aussieht, aber ihm keinesfalls nahe kommt. Betrachtet man sich ihr Aussehen, sind diese Manifestationen Dämonen, die sich selbst entweder aufgestiegene Meister oder andere auch Christus nennen. Also was hat der Papst zu sagen? Alle Wege führen zu Gott. Nun, das ist eine Leugnung des Christentums, gleich hier. Papst Franziskus schloss am Freitag mit einer Aussage, die in den Lagern der traditionelleren Katholikern wieder einmal Reaktion auslösen könnte, seinen dreitägigen Besuch in Singapur ab und sagte, alle Religionen sind ein Weg zu Gott. Sie sind wie verschiedene Sprachen, um bei Gott anzukommen, aber Gott ist für alle Gott, sagte der Papst, der seinen vorbereiteten Text beiseite gelegt hatte und hauptsächlich aus dem Stegreif sprach. Nachdem Gott ein Gott für alle ist, sind wir demnach alle Kinder Gottes. Ja, durch die Schöpfung sind wir alle Kinder Gottes, aber wir müssen Kinder Gottes durch eine Entscheidung sein, nicht wahr?
Ja, das ist nur allzu wahr.
Wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Man kann Baal nachfolgen oder Christus nachfolgen. Das ist die eigene Entscheidung. Hier hat man einen Artikel vom 25. September und er stammt aus einer jesuitischen Zeitschrift.
Wieder einmal sehen wir, dass der Papst etwas sagte und jetzt müssen Sie es schnell ein wenig klarstellen, weil es in Wirklichkeit gegen das geht, was die katholische Kirche vorgeblich dazu sagt.
Und was die protestantische
Kirche sagt.
Lass uns sehen, was die Jesuiten zu sagen haben. Das ist Amerika, The Jesuit Review. Sagte Papst Franziskus, dass alle Religionen gleich sind? Hier kommt, was die katholische Kirche lehrt. Wie es so oft passiert, schafft es ein Schnipsel aus ein paar spontanen Bemerkungen in die sozialen Medien und viele lesen es in einem negativen Licht, als ob der Papst sagen würde, dass alle Religionen gleich sind, was absurd wäre, nachdem alle Religionen sich in mancherlei Hinsicht widersprechen. Zumindest geben sie das zu. Aber der Punkt des Papstes war, dass alle Religionen Wege der Kommunikation mit Gott sind, nicht, dass sie alle das Gleiche sind.
Ich weiß nicht, das stellt nicht so viel klar.
Für mich klingt das wie jesuitisches doppeldeutiges Gerede.
Ein hervorragendes doppeldeutiges Gerede.
Wie indoktriniert man das Denken von Millionen? Das Jesuitentheater ist natürlich eine wunderbare Weise, um das zu machen. Und hier spricht Little Light Studios über einige Geständnisse derjenigen, die an The Chosen beteiligt waren. Einfach um zu zeigen, wie diese Spiritualität in Wirklichkeit Spiritismus ist.
Genau.
Wobei man zu den Toten spricht.
Und die meisten Folgen in den ganzen oder vielen Staffeln der Serie sind außerbiblisch.
Ja, es entstammt der Vorstellungskraft.
Genau, es wurde wahrscheinlich durch die Übungen gemacht, um extra Informationen zu bekommen.
Richtig, sehen wir es uns doch an.
Er ging tatsächlich hin und machte den Ort ausfindig, wo Lonnie Frisbee begraben war. Und was er tat, war gruselig. Bevor ich anfing zu arbeiten, ging ich zur Christ Cathedral hinüber und setzte mich an sein Grab und betete den Rosenkranz mit ihm. Ich setzte mich hin und betete mit ihm. Der Platz zu seiner Rechten sei frei, so konnte ich mich hinsetzen. Einmal legte ich mich sogar hin, weil ich mir einfach dachte, es wäre doch interessant zu versuchen, auf irgendeine Weise eine Verbindung aufzunehmen. Das ist vielleicht mehr Information, als sie brauchen oder vielleicht veröffentlichen wollen. Aber davon abgesehen ist das die Wahrheit. Also ich beendete das Gebet mit ihm und sagte, Lonnie, ich möchte dich mit diesem Film ehren. Und ich möchte wirklich Gerechtigkeit bringen und einen Beleg für die Gaben der Gnade und Kraft Gottes, die du sichtbar machtest, als du auf dieser Erde warst. Also, wenn es eine gute Idee ist, dass ich diesen Film mache, dann mach es so, dass mir jemand ein Zeichen gibt. Gib mir ein Zeichen. Ein Zeichen, lass Gott mir ein Zeichen geben. Und in dieser Minute, als diese Worte aus meinem Mund kamen, also hinter mir stand die Tür zur Kathedrale offen und da erklang dieser mächtige Akkord für etwa 5 Sekunden heraus.
Von der Orgel?
Ja, von der Orgel.
Wow.
Ich hatte es zuvor nicht gehört.
Und das ist die gleiche Orgel, als es noch Crystal Cathedral war. Die gleiche Orgel? Die gleiche Orgel. Als es die Crystal Cathedral war, sie wurde zum Runderneuern verschickt und was sonst noch alles, aber es ist dieselbe.
Also, ich hörte das und ich meinte, okay. Danke dafür. Ich trage einen Umhang mit einem Kreuz, mit einer kleinen Krone drauf. Ein Ritterkreuz. Vor 5 Jahren wurde ich vom Solem, souveränen Militärorden des Tempels von Jerusalem zum Ritter ernannt. Mein Verstand hat für eine Sekunde ausgesetzt. Im Grunde die Tempelritter, das sind sie.
Martin, zuerst einmal sprach er mit einem toten Menschen.
Und betete mit ihm.
Nun, wenn man zu einem toten Menschen spricht, betet man damit nicht in Wirklichkeit zu ihm?
Ja, ja.
Wobei er ihm sagte, dass er ihn mit dieser Sache ehren wollte? Und verbietet das die Bibel?
Sehr, sehr deutlich.
Sie verbietet es, richtig?
Totenbeschwörung, wenn ich mich nicht irre.
Es ist Totenbeschwörung oder Befragung, darauf stand die Todesstrafe. Anders gesagt, ist man in einem Zustand, in dem man in Wirklichkeit kontemplativ mit einem Dämon spricht, wenn man eine Antwort bekommt. Also von der Kristallkathedrale, ich weiß nicht, auf welcher Kristallkathedrale er sich bezieht, aber wenn es die von Robert Schuller war, würde das viel Sinn machen. Da gab es diese Riesenorgel, die herausschmetterte. Das war seine Bestätigung. Also Martin, wenn man sich derartig auf Zeichen verlässt, befindet man sich auf einem sehr, sehr gefährlichen Boden. Denn Satan wird einem das Zeichen geben.
Das ist so wichtig, denn wir müssen da aufpassen. Gott kann bestimmte Dinge verwenden, um einen in eine Richtung zu lenken, wenn man das von ihm möchte. Aber fast nie, ich glaube nicht, dass es ein physisches Zeichen wie das sein wird. Es wird etwas sein, das bei Leuten passiert, dass sie etwas sagen. Also es wird nicht in einem direkten Zeichen wie dies sein.
Also ich brauche ein Zeichen, ob ich mit diesem Mädchen gehen sollte, obwohl ich verheiratet bin. Also wenn etwas Erstaunliches passieren würde, wie etwa eine Rose, die vor mir zu Boden fällt, dann weiß ich, dass ich meine Frau verlassen muss.
Oder es muss ein Blitz sein und man fährt herum, um nach einem Gewitter zu suchen.
Und man bekommt einen Blitz. Okay, das ist mein Zeichen. Los geht's. Danke für die Bestätigung. Das ist eine sehr gefährliche Sache. Aber es gibt einen eindeutigen Vers, der sagt, nein, nein, du befindest dich auf gefährlichen Boden, richtig? Martin, das ist schon sehr erstaunlich. Und wie wir sehen, ist das eine zum Ritter geschlagene Person.
Und er spielt die Rolle von Jesus.
Er spielt die Rolle von Jesus?
Wie viele Leute wurden durch diese Serie beeinflusst?
Und sie denken, dass es so abläuft?
Ja.
Weißt du was? Ich habe mir die ersten paar angesehen, bis ich zu dem Punkt kam, an dem Jesus Matthäus um Rat bittet und seine Predigt vor Matthäus hält und Matthäus ihn verbessert, und ich sagte mir, also ich kann mir diese Gotteslästerung nicht länger ansehen. Und dann schaltete ich es aus. Und seitdem habe ich es nie mehr angeschaut. Und ich habe es auch nicht vor.
Aber jetzt hat er zugegeben, dass er ein Tempelritter ist. Ist das nicht auch ein Teil der Jesuiten?
Natürlich wird es vom Jesuitenorden kontrolliert. Es ist der gleiche Think Tank.
Also das ist eine christliche Serie. Aber es wird von den Jesuiten gelenkt.
Ja. Und nur weil der eine, der die Kontrolle hat, ein Leben Jesu ergreift und es hochhält. Wäre es dann möglich, dass die, die zur Adventbewegung gehören, sagen, dann muss es doch okay sein? Los geht's!
Oh, jeder!
Es ist sehr verführerisch. Hier ist ein weiterer Clip.
Ich mache eine Sendung über Jesus, bei der 95% des Inhalts nicht aus der Bibel ist. Inhaltlich kommt das meiste von der Sendung nicht aus der Schrift. Ich weiß, dass sich das fürchterlich anhört, aber es ist wahr. Wenn man sich Folge 1 aus Staffel 1 ansieht, ist fast nichts davon aus der Schrift. Wenn man sich Folge 2 aus Staffel 2 ansieht, ist nichts davon aus der Schrift. Folge 3 nichts davon aus der Schrift. Folge 4 das meiste davon nicht aus der Schrift. Ich denke, wenn Sie diese Version von Jesus sehen, der so dargestellt wird, dass auch er auf menschliche Art seine Mängel hatte, ist er sehr glaubwürdig und sympathisch und barmherzig. Und ich denke, dass die Menschen das sehen müssen, diese Seite von Jesus. Denn viele von uns wurden mit Gewalt eine Vision von Jesus eingetrichtert, die sich nur mit unserem Verhalten befasst. Jede Episode der Geschichte drängt das zurück.
Also alles ist unbiblisch. Auch die Mormonen waren darin involviert. Und er war ein Wesen mit Mängeln. Und wenn man die Mängel sieht, dann kann man sich mit ihm identifizieren. Ich dachte, er wäre ohne Fehler, Martin. Er war die einzige Person ohne Sünde.
Ja. Sie bringen Jesus wieder auf unsere Ebene hinunter, anstatt uns zu ihm hinaufzubringen.
Richtig.
Ist das nicht traurig?
Die Jesuiten und die Gegenreformation ist eine sehr, sehr ernste Thematik. Und all diese Denominationen sind gefallen. Und sind an einem Punkt angelangt, wo sie jetzt eine Behausung der Dämonen sind. Wenn man diese Dinge praktiziert, praktiziert man Dämonologie. Es ist eine Behausung der Dämonen. Ob es uns jetzt gefällt oder nicht. Es klingt sehr hart, doch das ist die Realität. Offenbarung 7, Vers 3. Und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Ich möchte wissen, wie man versiegelt wird. Weil wir in der Zeit der Versiegelung leben. Binde das Zeugnis zusammen, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern. Martin, diesen Weg sollte man einschlagen. Das Zeugnis, zum Gesetz und zum Zeugnis. Und wenn sie nicht gemäß dieses Wortes sprechen, er sagte gerade, darin steckt nichts Biblisches. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, ist kein Licht in ihnen, wie es die King James übersetzt. Und wenn kein Licht in ihnen ist, dann ist nur Finsternis in ihnen. Es ist vom Teufel.
Wow, das ist eine sehr gute Analogie, die du da wieder einmal brachtest.
Das machte nicht ich, das Wort sagte es mir.
95% stammt nicht aus der Schrift. Es ist also nicht zum Gesetz und zum Zeugnis.
Nein, es ist nicht gemäß des Gesetzes und des Zeugnisses. Wenn ich versiegelt werden möchte, muss ich gemäß des Gesetzes und des Zeugnisses leben. Die Bibel ist mein Führer. Sobald die Gläubigen an ihrer Stirn versiegelt sind, das heißt in ihrer verstandesmäßigen Fähigkeit, es handelt sich dabei nicht um ein sichtbares Siegel oder Zeichen, sondern um ein Gegründetsein in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit, sowohl verstandesmäßig als auch geistlich. Und zwar unverrückbar. Gott sagte es. Mir ist es egal, wie viele Formationen, Formungen du hast. Mir ist es egal, wie viel mein Coach davon redet, dass ich diese Lehre oder jene Lehre nicht anwenden darf. Ich werde fest an dem halten, was Gottes Wort sagt.
Ich bin sehr froh über dieses hier verwendete Wort, verstandesmäßig. Denn spirituelle Formation hat nicht viel Verstandesmäßiges.
Nein, sondern eine Ansammlung von Lehre und hirnlosen Zuständen. Perinde ac cadaverem, wie ein Kadaver. Sobald Gottes Volk versiegelt und für die Sichtung vorbereitet ist, wird sie kommen. Und die Sichtung wird wegen der Details zu Gottes Wort sein. Sie hat sogar schon begonnen, die Gerichte Gottes liegen jetzt über dem Land, um uns eine Warnung zu geben, dass wir wissen mögen, was kommt. Die Tage nähern sich rasch. Wenn große Ratlosigkeit und Verwirrung herrscht, Satan, angetan mit Engelsgewändern, wird, wenn möglich, die Auserwählten verführen. Es wird der Götter und der Herren viele geben. Jeder Wind der Lehre wird wehen, außer der biblischen Lehre.
Ich denke, wir sehen das schon.
Wir sehen das auf jeden Fall. Kommen wir mit Jesaja 64, Vers 7 und Jeremia zum Ende. Nun aber bist du Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Oder wie Jeremia es formuliert, kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer, du Haus Israel? Spricht der Herr, siehe wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Martin, die Menschheit mag es nicht geformt zu werden.
Nein.
Und Gott möchte uns gestalten, aber er will einen nicht zwingen. Also er möchte, dass wir sein Wort studieren. Und nicht, dass wir in einer Lotusposition ohne Hirn dasitzen oder durch ein Labyrinth wanken und denken, dass wir jetzt ein geistliches Wesen auf der anderen Seite dieses Unsinns geworden sind. Nein. Er möchte von uns, dass wir das Wort Gottes studieren, um dessen Lehren zu verinnerlichen und eine Entscheidung zu treffen. Möchte ich im Einklang damit leben oder nicht?
Es ist eine Wahl.
Eine Wahl. Lass uns beten.
Danke.
Himmlischer Vater, gewiss haben Sie das Denken der Menschen beeinflusst und sie auf einen labyrinthartigen Holzweg geführt. Während wir doch ein umso festeres prophetisches Wort haben und gut daran tun, darauf zu achten, zum Gesetz und zum Zeugnis. Und wenn sie nicht gemäß dieses Wortes sprechen, dann deshalb, weil kein Licht in ihnen ist. Hilf ihnen, das zu begreifen, sich von Babylon zu trennen und herauszukommen, damit sie nicht ihre Plagen erhalten. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.